Buch Nehemia sind wir. Kapitel 1. Das letzte Buch im Alten Testament oder in der Geschichte des Alten Testaments, das letzte Geschichtsbuch. Wir sind jetzt am Ende der Geschichte. Vielleicht sagt er hier, Moment mal, es kommt dort noch eins, bevor Hiob und die Psalmen und die Sprüche, die Poesie kommt. Es kommt doch noch ein Buch, das Buch Esther. Ja, das stimmt, aber das Buch Esther, Buch Nehemia sind wir. Kapitel 1. Das letzte Buch im Alten Testament oder in der Geschichte des Alten Testaments, das letzte Geschichtsbuch. Wir sind jetzt am Ende der Geschichte. Vielleicht sagt er, hier, Moment mal, es kommt dort noch eins, bevor Hiob und die Psalmen und die Sprüche, die Poesie kommt. Es kommt doch noch ein Buch, das Buch Esther. Ja, das stimmt, aber das Buch Esther gehört chronologisch, geschichtlich ein paar Jahre zuvor, nämlich zwischen Esra Kapitel 6 und Esra Kapitel 7. In dieser 58 Jahre, ungefähr 60 Jahre, die da dazwischen lagen, da gehört das Buch Esther hinein. Aber historisch gesehen ist das Buch Nehemia das letzte geschichtliche Buch des Alten Testaments. Und von da an studieren wir die Poesiebücher, die poetischen Bücher und Propheten. Kleiner Rückblick. Volk Israel, weil sie rebellisch waren gegen Gott und anderen Götzen nachgelaufen sind, nicht auf Gott hören wollten, nicht ihm zum Zentrum ihres Lebens machen wollten, sondern all diese anderen Dinge und diese anderen Götzen. Deswegen hat Gott sie gezüchtigt und er hat sie aus dem verheißenen Land hinausgeworfen. Hat ihnen gesagt, das Land gehört euch, solange ihr mir treu seid. Wenn ihr mir untreu werdet, dann bin ich treu, euch nachzugehen und euch zu züchtigen. Und das beinhaltet, dass ich diese Segnungen wegnehme aus eurem Leben. In diesem verheißenen Land, wo Milch und Honig fließen. Überfluss. Und insgesamt hat es 3 Wegführungen gegeben. Das erste Mal ist 605 nach Christus der König Nebukadnezar nach Jerusalem gekommen. Das Nordreich Israel wurde schon vorher 722 von den Assyrern in die Gefangenschaft geführt, das Südreich Juda. Etwas später, die hatten ein paar gute Könige, ein paar Reformationen und Erweckungen mehr als das Nordreich. Aber 605 kam der Babylonier König Nebukadnezar zum ersten Mal und hat Juden aus Jerusalem weggeführt. Den König und einige Vornehme mit ihnen, Daniel und seine Freunde gehörten dazu. Und 587, 586 wurde Jerusalem dann letztendlich zerstört. Die israelitischen Könige haben immer wieder rebelliert gegen Nebukadnezar, der die damalige Welt beherrscht hat und die Völker unterworfen hatte. Und letztendlich hat er gesagt, ich habe die Schnauze voll und ist mit seinem Heer gegen Jerusalem gekommen und hat Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Tempel zerstört, Mauern niedergerissen, Stadt verbrannt und die Bewohner gefangen weggeführt. Nur ein paar von dem einfachen Volk hat er übrig gelassen, damit das Land nicht verwildert. Und 70 Jahre später, so wie der Prophet Jeremia das vorhergesagt hat, 70 Jahre später hat Gott sein Volk wieder herausgebracht aus dieser Verbannung in Babylon. Und er hat sie dort geläutert, sie haben gelernt, sie haben ihre Götzen hinter sich gelassen und er hat wieder eine kleine Gruppe zurückgeführt, etwa 50.000 Leute. 535 unter Serubabel, das war der Leiter, das war die erste Gruppe, die heraufgezogen ist und mit Serubabel die Propheten Haggai und Zacharia. Und sie hatten die Vision und das Herz, den Tempel wieder aufzubauen. Das war das Erste, woran sie gebaut haben. Das Heiligtum, der Tempel. Ort der Anbetung, Ort der Gemeinschaft mit Gott. Das soll das Zentrale sein in ihrer Mitte. Und das ist richtig, das soll das Zentrale in unserem Leben sein. Gemeinschaft mit Gott, Anbetung von ihm. Wir leben für ihn und wir leben mit ihm. Und sie haben begonnen. Und dann sind die Feinde gekommen, haben sie eingeschüchtert und etwa 10 Jahre lang sind sie entmutigt worden, ist das Werk geruht und sie haben begonnen, ihre eigenen Häuser zu bauen. Und dann sind die Propheten Haggai und Zacharia aufgestanden und haben gesagt, hey Leute, was geht ab? Ihr baut zuerst euer eigenes Reich, bevor ihr an Gottes Reich baut. Baut eure eigenen Häuser, bevor ihr Gottes Haus baut. Und sie haben sie ermutigt und ermahnt und haben sie den Tempel fertig gebaut. Und dann 58 Jahre nach Vollendung des Tempels ist eine zweite Gruppe zurückgekehrt unter Esra, dem Priester und Schriftgelehrten. Und Esra hat begonnen, das Volk wieder aufzubauen, das Volk geistlich wieder aufzubauen, hat eine Reformation eingeleitet, hat sie zur Buße geführt von diesen Kompromissen, in denen sie gelebt haben. Sie zurückgeführt zum Herrn. Und dann 14 Jahre danach kam eine kleine dritte Gruppe unter Nehemia. Und das, was auf dem Herzen Nehemias lag, war die Mauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Unter Esra haben sie schon mal versucht, an der Mauer zu bauen, aber die Feinde sind gekommen, haben sie angeklagt. Und der Perserkönig hat gesagt, stopp, ihr dürft nicht weiterbauen. Und vielleicht sind sogar die Feinde gekommen und haben diese Mauern wieder niedergerissen. Diese Mauerstücke, die sie begonnen haben, wieder zu renovieren. Jerusalem war eine Stadt ohne Schutz, ohne Verteidigung. Und das war lächerlich. Stell dir vor, eine Stadt ohne Verteidigung ist wie ein Polizist ohne Waffe. Ist wehrlos. Das ist, was eine Stadt damals ausgemacht hat. Dass sie eine Mauer hatten. Einen Schutz vor Plünderern und dass nicht jeder einfach reinkommen konnte. War eine Schande. Jerusalem war voll Schande, war zerstört, war ihren Feinden hilflos ausgeliefert. Und das hat das Herz von Nehemia bewegt. Nehemia ist am Hof des Perserkönigs in Susa. Vers 1, Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Und es geschah im Monat Kislev, des 20. Jahres, Kislev ist der dritte Monat, im Herbst, Winter, des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. Die Burg Susa war der Winterregierungssitz. Die hatten 4 Regierungssitze, die Perser. Susa war der Winterpalast. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Also ein Bruder, der offensichtlich zu denen gehört hat, die entweder hinaufgezogen sind oder zurückgeblieben sind in Juda. Ein leiblicher Bruder von Nehemia kam zurück. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Logisch, die erste Frage ist, wie geht's? Wie sieht es in unserer Heimat aus? Wie sieht es in Jerusalem aus? Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben im großen Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Schlechte Nachricht. War Nehemia offensichtlich nicht bewusst, wie schlimm die Situation war, wie desolat der Zustand seiner Heimatstadt war. Vers 4, und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst,
dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete. Und mit dem ich die Sünden der Söhne Israels bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber um zu mir und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinem Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und durch deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Der König ist damit gemeint, ich war nämlich Mundschenk des Königs. Lernen wir, wer Nehemia war. Und ich mag das, er trödet es nicht gleich ganz zu Beginn hinaus und am Ende des Kapitels. Übrigens, ich war Mundschenk des Königs. Das war eine sehr hohe Position. Er da war derjenige, der den Menüplan für den König zusammengestellt hat und die Weine ausgewählt hat für den König und dann gekostet hat, damit niemand den König vergiften konnte. War eine sehr verantwortungsvolle Position. Offensichtlich eine Position, die Vertrauen verlangt hat. War ein Mann, der Vertrauen hatte beim König. Das Leben des Königs lag in Nehemias Hand eigentlich. Hatte eine hohe Stellung im Persischen Reich. Hohe Stellung am Palast. War jemand, der täglich in der Gegenwart des Königs war, der Einfluss hatte beim König. Und wir sehen hier ein wunderbares Modell für ein Fürbittegebet. Na, Fürbitte ist, wenn wir nicht für uns selbst beten, auch das dürfen wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber dann haben wir hoffentlich ein Herz, das größer ist als nur für uns selbst oder nur für unser kleines Reich, für unsere kleine Familie, für bitte, für andere Menschen, fürs Reich Gottes. Und wir sehen hier, dass es beginnt wirklich mit einem Herzen, das berührt ist. Das Gebet von Nehemia ist jetzt nicht irgendwie so ein schnelles Husch-Pfusch-Gebet, was er irgendwie so schnell mal dahin redet. Nicht irgendein traditionelles Gebet. Ich bete halt, es muss so sein. Und ich bete, oh Herr, segne diesen Tag. Oder Vater unser im Himmel. Schnell mal irgendwo was runtergerattert. Sondern es ist ein Gebet, was von seinem Herzen kommt. Das ist das Erste, was wir sehen. Ein Gebet von ganzem Herzen. Er hörte diese Worte, diese Nachricht über Jerusalem, er setzt dich hin und er trauert tagelang. Und er fastet und er betet. Er ist berührt von dieser Sache. Und so beginnt Gott ein Werk, so beginnt Gott ein großes Werk. Es beginnt mit einem Menschen oder mit mehreren Menschen, die eine Not sehen, die ein Bedürfnis sehen und deren Herz berührt es. Lässt sie nicht kalt, das, was sie sehen. Was immer das ist. Die Straßenkinder in Rumänien. Die Sterbenden auf den Straßen in Indien. Die Menschen auf der Straße hier, die Jesus nicht kennen. Vielleicht ein Verwandter, der Krebs hat, was immer es ist. Aber es berührt dich etwas in deinem Herzen. Und das ist was, was Gott schenkt. Können wir nicht wirklich produzieren. Aber wir können uns ausstrecken danach und sagen, Herr, gib uns dein Herz für unsere Mitmenschen. Gib uns dein Herz für die Verlorenen.
Und er weint und er trauert. Sieht, er läuft nicht sofort los. Sieht eine Not und läuft sofort los. Nee, er setzt sich hin. Er bewegt es im Gebet vor Gott. Er lässt sich Gottes Herz schenken. Und erst wenn er Gottes Herz hat, dann kann er aufstehen und kann ein Teil von Gottes Lösung sein für diese Not. Teil von Gottes Antwort. Aber wir können nicht anderen Menschen dienen oder wir können kein Werk für den Herrn tun, wenn wir gleichgültige Herzen haben. Das kommt nicht gut. Vielleicht anderen helfen aus irgendwelcher religiösen Pflicht oder weil wir uns manipuliert fühlen oder schuldig fühlen oder weil wir denken, es wird verlangt von uns. Das kommt nicht gut an. Wir brauchen Gottes Herz. Und die Menschen merken das, ob wir ihnen wirklich von Herzen dienen oder ob es einfach eigentlich um unsere Willen ist, weil wir denken, wir müssen irgendeine religiöse Pflicht erfüllen, damit ich mein Gewissen beruhige. Also es beginnt in seinem Herzen. Das Zweite, was wir hier sehen, ist gegründet auf Gottes Charakter. Ich sprach, ach Herr Gott des Himmels, so groß und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die dich lieben. Herr, du bist groß. Du bist fähig zu helfen. Und das setzt die Dinge in die rechte Perspektive. Und wir fahren, wenn wir beten können, Vater unser im Himmel. Wow. Wenn wir uns das vor Augen halten, wer Gott ist. Und dass wir ihn Papa, Vater nennen dürfen. Mein Vater im Himmel. Da schrumpfen meine Probleme ein ganzes Stück. Wenn ich sie nicht im Licht von mir sehe, sondern im Licht von dem, wer Gott ist. Und dann hält er sich den Charakter Gottes vor Augen. Gnade Gottes. Seine unverdiente Gunst, sein Herz für sein Volk. Betet aufgrund von Gottes Charakter. Hör mich nicht um meinetwillen, Gott, sondern um deinetwillen. Wer du bist und wer wir sind in Beziehung zu dir. Wir dürfen beten, Vater unser im Himmel, unser Papa. Mit unseren Bedürfnissen und mit den Bedürfnissen von anderen zu unserem Papa laufen. Und ich glaube, das wärmt das Herz des Vaters. Ich glaube, wir müssen nicht ihm die Tür einrennen. Ich meine, ihr Väter, Joe, wenn deine Kinder kommen und dich ehrlich bitten, mit einem Herzen wie diesem, mit demütigem Herz und mit diesem kindlichen Herzen zu dir kommen und sagen, Papa, hier, ich habe eine Not. Kannst du mir helfen? Ich glaube, das wärmt unser Herz, oder? Das Dritte, was wir sehen, ist, dass er demütig kommt. Er bekennt die Sünde. Er kommt jetzt selbstgerecht vor Gott. Und sagt, Gott, ich habe verdient, dass du mein Gebet hörst. Ich habe es verdient. Ich habe so viel Glauben. Und was ich im Glauben beanspruche, das muss Gott mir geben. Halleluja, im Namen Jesu. Er kommt demütig und sagt, ich habe es nicht verdient. Wir sind Sünder. Und er identifiziert sich mit seinem Volk, obwohl er ein gottesfürchtiger Mann ist. Dieses Gebet ähnelt sehr dem Gebet von Daniel oder dem Gebet von Esra, die sich identifizieren und sagen, nee, wir sind Sünder. Und das stimmt, jeder Einzelne von uns ist ein Sünder. Wir haben Gottes Gnade nicht verdient. Es ist nicht so, dass wir Gott manipulieren und er ist der Cola-Automat und wir können hier irgendwo unseren Glauben reinwerfen und sagen, Gott, ich habe so viel Glauben, deswegen musst du mir was geben. Oder Gott, ich habe jetzt 3 Tage brav meine stille Zeit gemacht, deswegen musst du mich jetzt segnen, deswegen musst du mein Gebet erhören. Wegen irgendwas, was in mir ist, nee. Gott segne uns nicht wegen uns, sondern trotz uns. Wegen dem, wer wir in Jesus sind, wer wir in ihm sind. Weil Jesus für unsere Schuld bezahlt hat, weil er uns zu Kindern Gottes gemacht hat, weil Gott uns liebt, deswegen segnet er uns. Und diese demütige Haltung, nicht, fordernd in diesem Sinne, selbstgerecht, sondern nein, ich bin ein Sünder, ich verdiene es eigentlich nicht, aber ich appelliere an deine Gnade. Und als Viertes sehen wir seine Priorität. Es geht ihm vor allem um Gottes Ehre. Nicht um sich selbst, nicht mal um die Menschen, für die er betet, sondern um Gottes Ehre. Erinnert uns an Mose, dem es um Gottes Ehre ging, als Gott sein Volk richten wollte und gesagt hat, Mose, ich fange von Neuem an mit dir. Ich vernichte das rebellische Volk, und Mose fällt auf sein Angesicht und sagt, oh Herr, wenn das die Nationen hören, die Menschen, die dich nicht kennen, dass du dein Volk vernichtet hast, werden die nicht sagen, du bist unfähig, sie zu retten aus Ägypten. O Herr, um deiner Ehre willen, um deines Namens willen. Das sollte unser erstes Gebet sein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, hier bei uns. Jesus, wir wollen, dass dein Reich gebaut wird. Wir wollen, dass Menschen zu dir finden. Nicht damit wir unsere Kerben in unsere Bibel reinschnitzen können. Oh, wieder einen bekehrt. Nee, sondern um deiner Ehre willen, Jesus. Ja, du liebst die Menschen. Du bist gestorben, um sie zu retten. Deswegen wollen wir rausgehen, damit dein Reich gebaut wird. Wir wollen sehen, dass Menschen heil werden. Nicht damit die Leute sagen können, oh, ihr seid so toll, guckt mal, was ihr alles auf die Beine stellt, sondern damit dein Reich gebaut wird. Um deiner Ehre willen, Herr. Als fünften Punkt sehen wir, dass es ein ausdauerndes Gebet war. Und wir dürfen ausdauernd beten. 4 Monate lang hat Nehemia gebetet. Ausdauer im Gebet. Jesus hat uns das gelehrt, ne? Über Ausdauer im Gebet. Diese Witwe, die Tag und Nacht schreit, und letztlich wird ihr Schreien beantwortet. Oder der Nachbar, der so aufdringlich an die Tür klopft, dass ihm sein Nachbar das Brot gibt, selbst wenn in der Nacht. Und Jesus hat diese Gleichnisse benutzt, um uns zu ermutigen, mit Ausdauer zu beten. Nicht aufzugeben. Vielleicht betest du schon lange für jemanden. Vielleicht für deinen Ehemann. Vielleicht für einen Freund, der Jesus noch nicht kennt. Hör nicht auf, gib nicht auf zu beten. Es ist ausdauernd hier. 4 Monate. Tag und Nacht. Es war was, was wirklich eine Last war auf seinem Herzen. Und so beginnt Erweckung. So beginnt ein großes Werk mit einer Last von Gott auf unserem Herzen. Tag und Nacht mit Fasten und Beten. War so eingenommen von dieser Gebetslast, die er hatte, dass er vergessen hat zu essen. Und es war begründet auch auf Gottes Schrift, auf Gottes Verheißungen. Herr, du hast gesagt, wenn wir zu dir umkehren, dann wirst du uns sammeln. Selbst von Enden der Erde. Und du wirst uns zurückbringen. Herr, du hast es verheißen. Gott, wir beanspruchen deine Verheißungen. Das, was du uns zugesagt hast. Sein Gebet ist begründet auf der Schrift, auf Gottes Verheißungen. Und als Siebtes haben wir schon angesprochen, eigentlich er möchte, dass Gottes Plan zustande kommt. Dein Reich komme, Gott. Du hast gesagt in deinem Wort, dass du das tun willst. Und ich bete, dass es geschieht. So wie Daniel gebetet hat, nachdem er geschnallt hat, dass die 70 Jahre bald vorbei sein müssen, die Gott verheißen hat. Fängt an zu beten. Sag Gott, erfüll deine Verheißung. Und dann als Achtes sehen wir, dass er sich zur Verfügung stellt als Teil der Lösung für diese Not, die er sieht. Und das ist auch ein Teil von Gebet. Im Gebet bereitet Gott unser Herz vor. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, betet, dass der Herr Arbeiter in die Ernte sendet. Schau, die Felder sind reif, sind weiß, bereit zur Ernte. Also betet ihr, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte sendet. Und ein bisschen später sehen wir, dass sie rausgehen, dass sie ausgesandt sind. Und wenn wir Fürbitte tun, wenn wir für etwas beten, sollten wir zumindest offen sein, Teil der Lösung zu sein. Er hat sich zur Verfügung gestellt. Lass doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor dem König. Es ist ein Prozess, den Nehemia durchgemacht hat, als Leiter von diesem ganzen Wiederaufbauunternehmen. Gott hat ihm eine Last gegeben und Gott hat hier über 4 Monate in seinem Herzen gewirkt. Und ihn vorbereitet, ihm ein Herz gegeben und er konnte gar nicht mehr anders. Er musste Teil der Lösung werden. Das ist, was Gott tut, wenn wir beten. Er verändert unser Herz. Und er hat so lange gebetet, offensichtlich, bis er den Eindruck hatte, dass Gott Freiheit schenkt, dass Gott das Gebet erhört. Bitte, sagt Jesus, und es wird euch gegeben. Und im Griechischen ist das eigentlich eine fortwährende Handlung. Bittet und hört nicht auf zu bitten. Klopft an, hört nicht auf anzuklopfen und es wird euch geöffnet werden. Diese Beharrlichkeit. Und manchmal, wenn wir eine Not sehen, können wir den Fehler machen. Und meine Tendenz ist es, sofort drauf loszulaufen. Und es ist okay, wenn der Herr das sagt. Aber oft ist das der Prozess, dass Gott uns erst bereiten will. Dass wir erst in die Fürbitte gehen und ins Gebet gehen und wirklich die Sache durchbeten, bis Gott uns in unserem Geist sagt, okay, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist es dran. Er hat es vorbereitet im Gebet. Und es geschah im Monat Nisan, Kapitel 2, Vers 1, im 20. Jahr des Königs Artasasta, das ist der Artaxerxes, Perserkönig, als Wein vor ihm stand, dann nahm ich den Wein und gab ihn dem König. War sein Job. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Spricht für Nehemia. Und es war damals auch nicht gut, traurig zu sein vor dem König. Das war gegen das Hofetikett. Könige damals waren so stolz, dass sie gedacht haben, hey, allein wenn du in meine Gegenwart kommen darfst, das wird alle deine Probleme vertreiben. Du musst fröhlich sein, zumindest so tun. Der König wollte keine missmutigen Leute um sich sehen. Aber Nehemia ist so ergriffen von der Situation in Jerusalem, er kann gar nicht anders. War keine ungefährliche Situation, riskiert hier einiges. Deswegen war es gut, dass er sich im Gebet vorbereitet hat. Und der König sagte zu mir, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. Oh oh. Und ich sagte zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, verödet daliegt und ihre Tore mit Feuer verzehrt sind? Ist auch was ich schätze an Nehemia, er war ehrlich. Sind wir ehrlich? Gerade als Familie Gottes, wir sollten Freiheit haben. Wirklich offen zu sein miteinander, wirklich ehrlich zu sein. Wir müssen niemandem was vormachen. Nicht Gott und einander auch nicht. Wie geht's dir? Ah, gut,
ja, ist schon okay.
Hey, wir können ehrlich sein, wir können sagen, hey, na, das und das belastet mich. Und dann können wir im Gebet gemeinsam vor Gott kommen und können einander tragen als Geschwister. Nehemia ist ehrlich, er sagt es, wie es ist. Und der König sagte zu mir, um was also bittest du? Gott hat schon das Herz des Königs vorbereitet. Deswegen war es wichtig, auf den richtigen Augenblick zu warten, wo der Herr gesagt hat, okay, bete, aber jetzt ist der Zeitpunkt da. Worum bittest du? Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Wie lange, glaubt ihr, hat dieses Gebet gedauert? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sagte dann zum König. Mein kurzes Stoßgebet wahrscheinlich. O Herr, hilf. O Herr, öffne die Tür. Ich glaube nicht, dass Nehemia gebetet hat, o du großer Gott, wir neigen uns in Ehrfurcht vor dir und ich komme demütigst vor dir, um dir mein Anliegen darzubringen. Hat nicht viele Worte gemacht, war keine Zeit. O Herr, hilf. Ich glaube nicht, dass Petrus lange Gebete gemacht hat, als er auf den Wellen zu Jesus ging und er fing an zu sinken. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, o Herr, du Schöpfer der Himmel und der Erde, wir neigen uns vor dir und neigen unser Herz dir zu und bitten dich untertänigst, mögest du und drei Vater unser. Ich glaube nicht, dass er das getan hat. Wir wissen, dass er es nicht getan hat. Was hat er gesagt? Herr, rette mich! Und zugleich streckte Jesus seine Hand aus. Jesus hat gesagt, wir müssen nicht viele Worte machen wie die Heiden. Kurzes, ehrliches Stoßgebet. Ich mag das an Nehemia. Wir sehen wirklich das Gebetsleben eines gottesfürchtigen Mannes. Einer, der beständig und beharrlich betet für Monate. Und auf der anderen Seite auch so dieses Stoßgebet. Inmitten seines Alltags. Und geht es euch nicht auch so, in unserem Alltag haben wir nicht immer super viel Zeit. Es geht schnell. Auf der Arbeit. Gott bringt Leute zu uns. Gott bringt Nöte zu uns. Vielleicht mit den Kindern. Oft nicht viel Zeit. Aber Zeit für ein Stoßgebet. Diese Beziehung. Wir pflegen unsere Beziehung mit Gott weiter. Selbst nach unserer stillen Zeit. Selbst nach der Fürbittezeit, nach der Gebetszeit. Gott ist noch immer da. Und er ist mit uns. Es geht nicht so sehr, dass wir gesetzlich irgendwelche Zeiten abhalten, gemeinsam mit Gott, sondern es geht um Hingabe in unserem Leben, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Unseren Alltag gemeinsam mit ihm tun. Wir können den ganzen Tag im Gespräch bleiben, so wie Nehemia das getan hat. Worum bittest du? Oh, Herr, hilf. Um Folgendes. Und sagte dann zum König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wollest du mich nach Juda senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. War eine große Vision, die Gott dem Nehemia ins Herz gelegt hat. Stadt wieder aufbauen. Und das Herz des Königs war schon wohlgefällig. Er wollte Teil sein von der Lösung. Er wollte es unterstützen. Da sagte der König zu mir, und die Königin saß neben ihm, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es war wohlgefällig vor dem König, sodass er mich sandte und ich gab ihm eine Zeit an. Und ich sagte zum König, wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Stadthalter jenseits des Stromes mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Dazu einen Brief an Asaf, den Hüter über den Forst des Königs, damit er mir Holz gibt, dass ich die Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehört, aus Balken bauen kann und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich einziehen will. Und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Interessant. Im Vergleich zu Esra, zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Esra hat gesagt, ich bete in meinem Herzen zu Gott, ich habe beschlossen, überhaupt keine Bitte an den König zu richten. Georg Müller war so ein Mann, der diesen Bund mit Gott hatte, niemanden anderen zu fragen, keine Menschen zu bitten, sondern nur ihn. Auf der anderen Seite haben wir Esra, Nehemia, der sieht, dass das Herz des Königs gewillt ist und er will Teil sein von dem Unternehmen, und er sagt ihm hier ganz konkret, wie er Teil werden kann. Bittet ihn um Briefe mit Vollmacht, damit er den Statthaltern von Judäa zeigen kann, dass er mit dem Segen des Königs geht. Und er bittet ihn sogar zu zahlen für das ganze Unternehmen, zu versorgen. Und so gute Ausgewogenheit. Gott kann uns unterschiedlich führen. Er manipuliert hier den König nicht, irgendwas zu tun, was er nicht tun will. Aber er sieht, das Herz des Königs ist gewillt und er will Teil davon sein. Und er gibt ihm Gelegenheit, Teil von Gottes Unternehmen zu sein. Dem, was Gott tun will. Gottes Reich zu bauen. Und ich glaube, Menschen brauchen eine Gelegenheit. Jeder Christ sollte Teil von dem sein, was Gott machen will. Und ich bin überzeugt davon, dass wir von Anfang an Missionare unterstützen. Manchmal sagt der Herr, geh, und du gehst persönlich, aber jeder kann Teil davon sein. Und wir können Nöte bekannt machen und sagen, hey, niemanden manipulieren, wie manche das tun, irgendwo hintenrum um Geld betteln, das würde ich nie machen. Aber es ist nicht schlecht, mal einfach Nöte bekannt zu machen. Zu sagen, hey Leute, wir brauchen noch so und so viel Kohle für die Jesus Night. Zum Beispiel. Und dann, wessen Herz willig ist und wer eh schon ein Herz hat, weil Gott in ihm gewirkt hat, Teil davon zu sein, dann weiß er konkret, wo er mit anpacken kann. Das hat Nehemia getan. Wir sehen hier die Freimut. Den Freimut von Nehemia, den König zu bitten. War ein mutiger Mann. Wir können zu unserem König gehen und ihn bitten. Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also lasst uns zu unserem König laufen, es gewillt zu geben und zu segnen. Lasst ihm uns unsere Anliegen bringen. Wir sehen auch, dass Nehemia einen Plan hatte. Das schließt sich nicht aus. Er weiß, was Gott tun will. Er hat 4 Monate darüber gebetet und Gott hat ihm ganz klar gezeigt, was er braucht. Eine Vision ohne Plan ist eine Illusion eigentlich. Das ist Wunschdenken. Das ist Träumerei. Nehemia weiß genau, was er braucht. Er sagt, ich brauche hier die Durchreisepapiere, ich brauche die Empfehlungsschreiben, wir brauchen Holz, um die Mauer zu bauen. Gibt ihm die genaue Zeit an, wie lange er brauchen wird. 12, 13 Jahre. Er hat einen Plan. Es schließt sich nicht aus, vom Geist Gottes geleitet zu sein und zu planen. Chaos ist nicht geistlicher, als einen Plan zu haben. Auf der anderen Seite, wir wollen auch nicht einfach unseren Plan haben und den durchdrücken, ohne vorher zu Gott zu gehen. Und Vision von ihm zu bekommen, ist eine Ausgewogenheit da. Aber wenn wir wissen, was Gott möchte, dass wir tun, dann ist es richtig und ist es gut, zu planen und es konkret zu machen und es festzumachen. Gott hat einen Plan. Gott hat einen Erlösungsplan. Und eigentlich, wenn wir im Gebet zu Gott gehen, geht es eigentlich nur darum, dass wir in Gleichklang kommen mit ihm. Sagen, Gott, was ist dein Plan für mich? Dein Wille geschehe. Das ist, was wir tun wollen. Das ist, was uns am Herzen liegt. Und Herr, wie können wir das tun? Wirk auf unseren Herzen. Und dann leid unser Denken und leid unser Planen. Und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Das ist eine Phrase, die wir immer wieder sehen. Die gute Hand meines Gottes war über mir. Gott sei Dank können wir das auch sagen. Die gute Hand meines Gottes ist über mir. Und ich kam zu den Statthaltern jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe des Königs. Der König aber hatte Heeroberste und Reiter mit mir gesandt. Also er kommt da an, hat sicher Aufsehen erregt mit Offizieren und mit Soldaten und mit Empfehlungsschreiben. Und als Sanballat, der Horonite und Tobia, der ammonitische Knecht, davon hörten, bereitete es ihnen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israel zu suchen. Tradition sagt uns, dass Sanballat der Statthalter war in Samaria. Und er wollte nicht, dass hier Jerusalem mächtig wird oder dass ihm hier einer reinfuscht in seine Herrschaft, und das passiert hier, der kommt mit Briefen vom König. Traurigerweise waren eigentlich beide mit Priestern verwandt, wenn wir die Stammbäume lesen, der Sanballat und der Tobia. Aber waren trotzdem nicht im Herzen mit den Juden, mit dem, was Gott tun will. Leider Gottes oft so, dass Widerstand gegen Gottes Werk oft aus eigenen Reihen kommt. Geschwister, die sagen, ah, das wird nie funktionieren. Hey, jetzt haben wir die letzten 100 Jahre ohne Mauer hier gelebt, jetzt brauchen wir jetzt auch keine. Oh, das ist zu viel Arbeit. Da haben wir keinen Bock dazu. Ich weiß nicht, ob wir dich da haben wollen als Nehemia. Wo kommst du her? Wir wohnen schon seit 100 Jahren hier. Und wo kommst du visionär jetzt plötzlich her und willst Gottes Werk tun? Was denkst du, wer du bist? Die waren nicht glücklich, als sie hörten, dass hier jemand gekommen ist, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Johannes und Jakobus kamen zu Jesus. Ich glaube, die beiden waren es. Und sagten, Herr, da ist einer, der tut Wunder in deinem Namen, aber er ist nicht mit uns. Sag ihm, dass er stoppen soll, dass er aufhören soll damit. Jesus sagt, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich im Wesentlichen. Lass ihn. Wie oft passiert das, oder? Eine Situation, sagen wir eine eingeschlafene Gemeinde, und dann kommt jemand daher, der Vision hat. Oder eine Gemeinde, wir sind schon 100 Jahre in der Stadt. Und plötzlich kommt einer, der will hier eine neue Bibelstunde oder der will ein neues Werk beginnen. Nee, das wollen wir nicht. Der sucht das Wohl unserer Stadt. Das wollen wir nicht. Hey, wir sind doch schon so lange hier. Und es gibt Widerstand. Da kommt einer mit Vision, mit einem Herzen von Gott für unsere Stadt und wir wollen ihm vielleicht noch Einhalt gebieten. Wie dumm ist das? Leute, es gibt keine Konkurrenz im Reich Gottes. Preist dem Herrn für jeden, der hier in Grünstadt Menschen für Jesus erreichen will. Ganz egal, was an der Haustür steht. Solange er am Wort Gottes dran ist und das Evangelium verkündet. Paulus sagt, ich freue mich sogar drüber, wenn die Leute es aus falschen Motiven tun. Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt. Wir müssen ausbrechen aus diesem Konkurrenzdenken im Reich Gottes. Wir sind alle eine Familie, wir bauen alle an derselben Mauer sozusagen. Vers 11, und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. Und ich machte mich bei Nacht auf, ich und einige wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinen Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Reittier, auf dem ich ritt. So zog ich nachts durch das Taltor hinaus in Richtung auf die Drachenquelle und das Aschentor. Und ich untersuchte die Mauern von Jerusalem, die niedergerissen, und ihre Tore, die vom Feuer verzehrt waren. Und ich zog hinüber zum Quellentor und zum Königsteich. Als aber für das Reittier unter mir kein Raum mehr da war, durchzukommen, stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und untersuchte die Mauer. Und ich kam wieder herein durch das Taltor, so kehrte ich zurück. Also er fängt im Westen der Stadt an und geht dann gegen den Uhrzeigersinn um die Trümmer der ehemaligen Stadtmauer herum.
Die Vorsteher aber hatten nicht erkannt, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte. Denn ich hatte den Juden und den Priestern, den Edlen und den Vorstehern und den Rest, der an dem Werk mitarbeiten sollte, bis dahin nichts mitgeteilt.
Also er geht erst alleine hin und inspiziert das Ganze. Holt sich die Fakten. Wie sieht's wirklich aus? Inspiziert die Trümmer. Ist gut, wenn wir das tun. Ab und zu mal innehalten. In unserem eigenen Leben. Einfach mal gucken, wie sieht meine Mauer aus? Wie sieht es in meinem Leben aus?
In Sprüchen 25 heißt es, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung.
Wir bekehren uns, der Tempel in unserem Leben wird wieder aufgebaut, sozusagen. Heiliger Geist nimmt in uns Wohnung. Aber da ist noch immer viel Fleisch da. Viele alte Gewohnheiten, viel, was kaputt ist, viele Verwundungen vielleicht. Das muss wieder aufgebaut werden. Frucht des Geistes, Wirken des Geistes in unserem Leben.
Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung.
Selbstbeherrschung ist die Frucht des Geistes, eine Eigenschaft der Frucht des Geistes. Und Gott beginnt unser Leben wieder aufzubauen. Gut, manchmal innezuhalten, wirklich ehrlich zu sein, zu inspizieren, zu sagen, Gott, zeig mir, wo muss gebaut werden in meinem Leben? Wo muss dein Geist noch Hand anlegen? Vielleicht heilen, vielleicht korrigieren, vielleicht ummodeln, renovieren. Oder als Gemeinde, Stadt Jerusalem ist ein Bild für die Gemeinde, auch im Neuen Testament, auch der Tempel. Nichts Falsches dabei, realistischen Blick zu haben. Manchmal können wir mit einer rosaroten Brille rumlaufen und sagen, oh, ist alles klar, in meinem Leben ist alles klar, in unserer Gemeinde, es gibt nichts, wir sind die Besten, wir sind die Schönsten, wir fühlen uns wohl. Es ist gut, einen realistischen Blick auch zu haben und zu sagen, okay, guck mal, da ist die Mauer ein bisschen eingestürzt. Da müssen wir ein bisschen weiter bauen. Ein bisschen stärken, den Leib Christi oder mein eigenes Leben. Vielleicht mit Gottes Wort meinen Glauben stärken, mich nähern, ein bisschen disziplinierter werden in geistlichen Dingen. Was immer es ist, ich bete, dass der Herr es dir persönlich macht, was in deinem Leben bedeutet. Ohne groß drüber zu reden hier erstmal. Seht ihr, Nehemia ist kein Kritiker. Wir lesen hier nirgendwo, dass er diesen Edlen und den Leitern des Volkes, dass denen irgendwelche Vorwürfe macht und sagt, was seid ihr für Husenscheißer da? Ihr lebt jetzt 100 Jahre schon fast hier in dieser Stadt und die Mauer ist noch immer kaputt. Was seid ihr für Loser? Was seid ihr für Versager? Ihr habt da überhaupt keine Ahnung. Na, so ein kritischer Geist hilft niemandem. Das ist die Ausgewogenheit auf der anderen Seite. Das ist nicht, worum es hier geht. Ja, wir wollen einen realistischen Blick haben, aber wir wollen keine Kritiker sein. Irgendwelche Zaungäste, die nur dastehen und kritisieren, was du machst, das hilft niemandem weiter. Das baut auch keine Gemeinde auf. Nee, du bewegst im Gebet vor dem Herrn. Du hab offene Augen, sag, Heiliger Geist, zeig du mir. Wo kann ich unsere Gemeinde bauen? Wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich etwas aufbauen, wo vielleicht eine Not ist oder eine Schwäche da ist? Und wir sind nicht perfekt. Ich hoffe, ihr wisst es. Ich bin mir dessen bewusst. Wir sind nicht die perfekte Gemeinde. Da gibt es genug Punkte, wo wir bauen können. Oder auch im Leben eines anderen. Nicht kritisch zu sein, aber erstmal mit Gott zu reden und zu inspizieren und zu sagen, Herr, wo kann ich Teil der Lösung zu sein? Wir sollten eigentlich nie jemanden kritisieren, wenn wir nicht gewillt sind, ein Teil der Lösung zu sein oder zu helfen. Jesus sagt, zieh erst diesen Balken aus deinem eigenen Auge, bevor du beim anderen hier Augenoperation machen willst, einen kleinen Splitter rausziehen willst. Lieblosigkeit, dass wir nicht lieblos kritisieren oder zurechtweisen, ist wichtig. Nicht nur, was wir tun, sondern wie wir es auch tun, dass wir das richtige Herz haben. Und er hatte dem Rest, die am Werk mitarbeiten sollte, bis dahin nichts mitgeteilt. Das ist bis jetzt alles zwischen ihm und dem Herrn. Er hat gebetet, er hat sich Gottes Herz geben lassen für die Sache, er hat einen Plan im Gebet entwickelt, er war gewillt zu gehen, das ist ein großer Schritt. Viele Leute sehen, wo es mangelt, und dann haben vielleicht ein Herz dafür und es sollte jemand was tun und Mann, aber sie kommen nie zu dem Schritt, wo sie ihren Hintern bewegen. Wo sie sich in Bewegung setzen. Und das ist wichtig. Nehemia war gewillt. Er ist gegangen, eine beschwerliche, lange Reise und er ist da. Er ist gewillt anzupacken. Und dann geht er das sehr nüchtern an und inspiziert erstmal. Sammelt erstmal alle Fakten, was getan werden muss. Und erst dann, als er das Herz vom Herrn hat, als er klare Vision hat, als er gewillt ist, Teil von dem Ganzen zu sein, Verantwortung zu übernehmen, als er die Fakten klar hat, erst dann geht er zu dem Volk. Vers 17, und dann sagte ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Kommt, lasst uns es angehen, Leute. Da liegt was in Trümmern in unserer Gemeinde. Lasst uns es angehen, lasst uns das nicht übersehen. In unserem Leben, ah, das ist ein Bereich meines Lebens. Der Heilige Geist überführt mich, da muss was gebaut werden. Gleichgültig sagen, lass uns das angehen. Lass uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. Vers 18, und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Gibt ihnen ein Zeugnis von dem, was Gott in seinem Leben getan hat. Wie Gott sein Herz bewegt hat für diese Sache. Und wenn wir Zeugnis geben, ist das was Machtvolles. Wir sagen, hey komm, Gott hat das in meinem Leben gemacht und er hat mir ein Herz dafür gegeben. Willst du mitgehen? Gott kann es machen. Oder guck mal, ich sehe in deinem Leben hier dieses Problem, aber ich habe dasselbe Problem. Und Gott hat in meinem Leben gewirkt und schau, wie Gott mich verändert hat. Gott kann das tun. Wir können einander ermutigen, wenn wir miteinander teilen, was Gott in unserem Leben tut. Das sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Sie ermutigen sich gegenseitig. Das ist ein guter Leiter, der Nehemia. Er hat das Herz, er hat die Vision, er hat die Fakten klar, er kommuniziert klar. Er ermutigt. Wir sehen hier keine Spur von Kritik oder die Leute irgendwo runterzumachen, die hier 100 Jahre lang untätig waren, die Mauer wieder aufzubauen. Er reißt sie mit der Vision, die er vom Herrn hat und mit seinem Herzen, mit dem Vorbild, was er ist. Er geht voran, sagt, kommt, lass uns aufbauen. Ich bin der Erste, der die Hände hochkrempelt. Geht mit. Und sie stärken ihre Hände zum Guten. Als aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht und Geshem, der Araber, davon hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Was wollt ihr da tun? Es ist 100 Jahre lang nichts gebaut worden. Und ihr, kleiner Haufen, wollt das jetzt tun? David, du willst einen Riesen erschlagen mit einer Steinschleuder. Gideon mit 300 Mann gegen das Riesenheer. Das ist lächerlich. Mose, mit einem Stab willst du das Meer teilen? Und sie spotteten, machen sich lustig.
und verachteten uns.
Das ist was, was jeder von uns erfahrt in seinem Leben, früher oder später, oder? Du willst was für den Herrn tun, der Herr gibt dir Vision. Und manchmal sind es deine lieben Mitgeschwister, die sagen, es wird nie funktionieren. Wird nie funktionieren. Ich erinnere mich daran, ein Freund von mir hatte Vision von Gott, in Wien eine Gemeinde aufzubauen. Und Leute haben gesagt, es sind schon so viele Missionare daran gescheitert. Es wird nie funktionieren. Manchmal denken wir das selber. Und es sind die Spötter in unserem eigenen Gedanken, in unserem eigenen Herzen. Wo Gott uns Vision für was gibt und wir denken uns, ach, du hast nicht die Ressourcen, du hast nicht die Fähigkeit, das wird nie funktionieren. Nun, wir haben schon so viele probiert. Wird nicht funktionieren. Spotteten. Was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Wussten, dass es nicht wahr war. Die haben die Empfehlungsbriefe gesehen. Und der König hat das ganze Baumaterial mitgeschickt. Da gab ich ihnen zur Antwort und sagte zu ihnen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir und seine Knechte wollen uns aufmachen und bauen. Seht ihr, er hat nicht auf sich selbst geschaut, hat auf Gott geschaut. Nicht auf die eigenen Ressourcen, auf Gottes Ressourcen. Nicht auf meine Weisheit, sondern auf Gottes Weisheit. Nicht auf meine Kraft, sondern seine Kraft. Wir sind nur treu dem, was er uns gesagt hat. Und ich weiß, er ist in den Schwachen stark. Und wenn Gott uns eine Vision gibt, dann ist sie normalerweise größer als wir selbst. Dass er die Ehre bekommt und nicht wir. Gott, ich kann das nicht auf die Beine stellen. Aber ich bin treu in dem, was du mir gezeigt hast. Und wenn jeder von uns in dem kleinen Bereich, den Gott ihm gezeigt hat, treu ist, dann kann Gott ein großes Werk tun durch uns und übernatürlich dazugeben. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Jeden Christen bringt Gott an diesen Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, höre ich auf Menschen oder höre ich auf Gott? Lasse ich mich von Menschenfurcht beeindrucken oder fürchte ich den Herrn? Bin ich ihm treu? Du willst rausgehen und evangelisieren? Ja klar, hört dir doch eh keiner zu. Nee, der Herr hat gesagt, geht hin. Alle Welt, macht sie zu meinen Jüngern. Predigt das Evangelium. Wem werde ich gehorchen? Den Spöttern? Der Menschenfurcht in meinem Herzen? Oder sagen, nee, Gott, dein Wille. Dein Plan für mich. Punkt, an den Gott jeden von uns bringt. Wofür lebe ich? Ich hoffe, wir leben für Gottes Herrlichkeit. Und ich bete, dass wir uns beeindrucken lassen von Nehemia. Ich lese die Dinge und ich sage zum Herrn, Herr, ich möchte mehr ein Herz haben wie du. Ich weiß immer nicht, das letzte Mal geweint habe und Tag und Nacht monatelang gefastet habe und zu Gott ausgeschrien habe für eine Sache. Möge Gott uns dieses Herz geben. Gottes Herz, sein Herz für die Verlorenen, für das, was er in unserer Gemeinde tun will. Für das, was er durch uns in unserer Stadt tun will. Und möge er uns führen, möge er uns zurüsten und seinen Plan geben. Möge er uns gebrauchen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dieses Buch Nehemia, wo wir so viel lernen können. Über Leidenschaft, über geistlichen Kampf und wie wir bestehen können. Wie wir dranbleiben können an deinem Werk. Wir lernen viel über Treue und Gebet. Vater, ich bitte dich, dass du uns dein Herz gibst. Ein Herz wie Nehemia. Wirk in unserem Herzen. Bereite du uns vor für dieses Werk, das du durch uns tun willst. Herr, wir wissen, du bist noch nicht fertig mit uns, sonst hättest du uns schon in den Himmel geholt. Wir sind noch hier, deswegen hast du noch was vor mit uns. Ermutige uns, Herr. Zeig uns in unserem Leben, wo du verändern willst, wo wir Dinge wieder aufbauen können und neu bauen können. Zeig uns, wo wir einander dienen können und uns ermutigen und aufbauen können. Und ich bitte dich, gib uns Einsicht in unser Gemeindeleben, wo wir unsere Gemeinde stärken können, unsere Familie aufbauen können. Herr, so dass wir stark sind und dass wir rausgehen können und Menschen dienen können in unserer Stadt, in unserer Umgebung, in unserem Alltag. Und dein Reich bauen können. Darum bitten wir in Jesu Namen.